und können sich wieder bequem machen für ein paar weitere Worte zu unserem Thema Meditation. Meditation hat ja sehr viel mit dem Thema der Nach-Innen-Wendung zu tun, des Zu-sich-Kommens, Re-Medium, zurück in die eigene Mitte. Das ist deshalb so wichtig, weil wir normalerweise gewohnt sind, uns mit der Außenwelt auseinanderzusetzen und auch dort die Ursachen für unsere Befindlichkeit zu suchen. Hier in unserem Rahmen jetzt hier, gerade in dieser wunderschönen Woche, was die Witterung auch angeht, letztes Jahr hatten wir zwei Wochen, waren noch kurz davor und danach zwei Wochen Schneematsch in der Früh und eisige Kälte, und da ist natürlich ein ganz großes Glück, so beschenkt zu werden von diesem aufwachenden Frühling draußen. Aber natürlich wird uns dadurch die Diskrepanz zwischen Außenwelt und Innenwelt auch ganz besonders ersichtlich. Denn es mag jetzt in diesen Begleiterscheinungen des Fastens, die zu diesem Reinigungsprozess dazugehören, aber teilweise halt auch unangenehm von uns erlebt werden, uns besonders schwer fallen, uns für diese Schönheiten der Natur zu öffnen. In der Früh, wenn man das Fenster aufmacht und man hat das Gefühl, man liegt in einer Voliere. Wo gibt es dieses Vogelstimmenkonzert wie hier? Wenn man abends sieht, wie die Sonne untergeht und wie die Bäume abends in so ein Gold getaucht werden. Es ist beschenkt werden rund um die Uhr, wenn man sich dafür öffnen kann, trotz der ganzen Themen, die in uns sind. Und die unterschiedlichen Erfahrungen, die wir mit dieser Außenwelt jetzt gerade hier in dieser Woche machen, zeigen uns, jeder macht andere Erfahrungen, weil es in ihm selbst tief drinnen anders aussieht. Nicht, weil draußen irgendetwas die Schuld trägt an seiner inneren Verfassung, sondern weil er diese Verfassung, seine Verfassung gerade eben jetzt so lebt, erlebt. Wir sind ja fast schon angeleitet, möchte man sagen, die Verantwortung für all das, was wir erleben, in der Außenwelt zu suchen, kausal. In der Psychologie, Vaterschuld, Mutterschuld, Milieuschuld, Partnerschuld, Chefschuld, Sitzenschuld. Irgendetwas werden wir schon finden, was uns einen guten Grund gibt, die desolate Situation, in der wir uns manchmal befinden, zu rechtfertigen. Wenn heute jemand, wenn draußen Glatteis auf der Straße ist, hinfällt, sagt er nicht, wie früher vielleicht, ich Depp, sondern sagt, wer ist hier strafpflichtig? Wo kann ich eine Belohnung abholen für meine Unachtsamkeit? Er hätte einen kostenlosen Tai-Chi-Kurs, Saugfußgang. Kann man prima lernen, auch auf glitschigem Untergrund so zu gehen, dass es gar nicht geschehen kann, dass man hinfällt. Da würde man selbst etwas lernen, herausgefordert durch eine Widrigkeit in der Umgebung. Es ist natürlich sehr viel bequemer, unachtsam zu gehen und zu hoffen darauf, dass irgendeiner einem den die Konsequenzen wegräumt. Auf amerikanischen Plastiktüten steht, bitte nicht über den Kopf stülpen, damit sie nicht ersticken. Das muss gemacht werden, weil sonst die Firma verklagt wird, wenn es passieren sollte. Das ist so skurril, dass es eigentlich gar nicht wahr sein kann. Wie sehr wir versuchen, unser Leben wegzudelegieren an die Umwelt und an andere. Keine Verantwortung für unser Leben selbst zu tragen. Nach dem Motto, du bist, was du denkst und du wurdest, was du dachtest. Und du erlebst permanent die Folgen deines Handelns. Daran ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Jesus von Nazareth sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber der Vater vergibt ihnen oft nicht, sondern schickt ihnen die Konsequenzen ihres eigenen Handelns als Karma oder wie man es nennen möchte, wieder zurück, damit Menschen lernen aus ihren Fehlern. Wieder so damit zu beginnen, die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, liebevoll. Denn wenn Sie jetzt gerade in dieser Woche sich schwer tun damit, nehmen Sie jetzt gerade so eine Rede von mir im Moment nicht dazu, noch Schuldgefühle zu entwickeln. Jeder macht es, was er gerade kann, und es ist bewundernswert, dass Sie sich einlassen auf so einen zugegebenermaßen harten Kurs. Achtmal am Tag sich dahin zu setzen, auch wenn einem das Kreuz wehtut, weil man noch nicht die richtige Haltung, noch nicht die richtige Einstellung zum Leben gefunden hat. Denn bei ehrlicher Betrachtung ist es das. Es gibt keinen Grund, nicht schwerelos hier zu sitzen. Völlig entspannt. Schmerzfrei. Überhaupt kein Grund. Außer dem Grund in der eigenen Person, dass das Körpergedächtnis den ganzen Stress, den wir erlebt haben im Leben, in der muskulären Spannung festhält und deshalb die Muskeln nicht nachgeben können beim Sitzen. Die Wirbelsäule nicht aufrichtig ist und gleichzeitig dabei entspannt. All das liegt in uns, hat nichts mit dem banalen Thema, setz dich doch für 20 Minuten hin und entspanne ganz einfach. Lass los von all dem. Sei einfach du zu tun. Deswegen ist auch da natürlich für manche es leicht, die schon sehr viel sich in diesen Dingen geübt haben, und für manche schwer. Man sollte sich trotzdem nicht zu sehr vergleichen und sich dadurch schwer zu machen, sondern wiederum zurückkommen auf sich selbst, üben, Verantwortung für das zu übernehmen, was man gerade tut. Damit die Konsequenzen einem nicht so hart treffen und leben. Ich habe neulich mal mit einem buddhistischen Mönch geredet, der macht Management-Training. Und weil ich ja auch solche Dinge mache, habe ich mich interessiert dafür, was er da eigentlich so, was das Zentrum seiner Botschaft ist, wenn er so Firmentraining macht. Sagt er nur eins: Verantwortung übernehmen. Jeder Einzelne an seinem Arbeitsplatz. Er tut sich leicht, aus seinem buddhistischen Hintergrund das mit dem Karma zu begründen, sagt, du entgehst nicht. Das Leben verzeiht dir nichts. Auch der Herrgott, weil er dich mag, nicht. Denn du sollst ja lernen aus deinen Fehlern, wenn er dir alle Fehler nachlässt. Wo bliebe die Möglichkeit, selbst zu wachsen? Die schnellste Möglichkeit zu lernen, ist Fehler zu machen. Deswegen sollten wir auch keine Angst haben vor Fehlern. Dosiert Fehler machen. Aber nicht einfach offen, irgendjemand räumt mir es weg. Ich bin so dankbar dafür, dass ich in München leben darf. Ist so eine wunderschöne Stadt. Nach diesem herrlichen, riesigen englischen Garten. Wenn man bitte Lust drauf hat, dass was los ist, kann man in den vorderen Teil gehen. Im hinteren Teil ist man fast allein. Da fahre ich mit dem Rad 10 Minuten aus der Innenstadt. Man kann im Bach baden, in Trinkwasserqualität lassen. Wo gibt es sowas? Aber wenn ich mir anschaue, den vorderen belegten Teil, wie die Wiesen ausschauen, wo die Leute so die Natur genießen dürfen, nachdem sie weggegangen sind. Müll halten. Der jetzt schon fast verflossene Bürgermeister, der hat mal in Interviews gesagt, wir wollen nicht noch 10 Container hinstellen. Ist es denn so schwer, die Flaschen, die ihr mitgebracht habt, in euren Beutel wieder zu nehmen, mit dem er sie mitgebracht hat, und wieder wegzunehmen? Und nicht alles so nach dem Motto, nach mir die Sintflut wegzuwerfen und diesen herrlichen Garten zu verunreinigen. Dann haben sie ein paar Junge dazu gefragt, die sagen, besonders die Jungen, die noch keine Steuern zahlen. Wir zahlen Steuern, dafür ist die Urlaub von da. Es ist nicht nötig, sich darüber aufzuregen, weil die Folgen dieses Handelns fallen auf den zurück, der so handelt. Das ist die Gerechtigkeit dieser Welt. Ein Mensch, der so lieblos handelt, wird vom Leben nicht geliebt werden und wird es im Alltag und in allen möglichen Details spüren. Liebe das Leben, dann liebt es dich. Das sind so schöne Sätze, die man auf so Kalendern findet, so weise Sprüche, aber da ist viel dran. Bring dich ein, achtsam, liebevoll. Tu das, was du machst, einfach gut, so gut du es gerade kannst. Und achte ein bisschen auch auf andere dabei. Und auf die wunderbare Natur. Jetzt zum Beispiel da im Englischen Garten. Dann wird das, und das zeigt mir meine ganze Lebenserfahrung, dann wird es auch auf dich zurückkommen. So wie alles das andere auf dich zurückkommt, wurde so hinter mir. Wird es auch auf dich zurückkommen. Natürlich heißt es nicht, wenn wir hier in der Meditation uns nach innen wenden und versuchen, das Innere zu klären, dass wir uns nicht um die äußeren Dinge kümmern oder engagieren sollen. Thich Nhat Hanh, dieser, ich weiß nicht, ob er nur für den Nobelpreis vorgeschlagen war, oder tatsächlich Nobelpreisträger war, dieser vietnamesische Zen-Lehrer, der hat ja das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir uns auch im Außen engagieren sollen. Nicht statt des Engagements im Inneren, sondern zusätzlich zu unserem inneren Engagement. Wir können durch unseren Beitrag in die äußere Welt sehr viel zur Verbesserung dieser Welt beitragen, durch unsere Haltung zu ihr. Aber es ist auch ganz wichtig, diese innere Aufräumarbeit zu vernachlässigen, die uns natürlich die Wahrnehmung der Welt, egal wie sie draußen ist, verändert. Uns auf diese Art und Weise weitgehend unabhängig macht von dem, was draußen geschieht. Wenn Stefan Zweig in der Schachnovelle davon spricht, dass ein in eine kleine Zelle eingesperrter, nichts in dieser Zelle vorhanden, abgeschattet von der Umwelt, so kreativ ist, dass er aus den Brotkrumen, die er mit dem wenigen Brot, was er da täglich bekommt, kleine Schachfiguren bastelt und das Gitternetz seines Fensters, was auf dem Boden fällt, ist sozusagen sein Schachfeld und darauf mit sich Schach zu spielen beginnt, sieht man aus wie wenigen, mal wie viel machen kann, wenn man sich einlässt auf die Situation. Nicht immer vor oder draußen muss es gut sein. Insofern war es vielleicht ein schlechter Vergleich, vorhin ich gesagt habe, voriges Jahr hatten wir es schlecht im Frühling. Es ist eigentlich völlig egal, wer es draußen ist, fast völlig egal. Wenn Sie sich mit einer entsprechenden Haltung einlassen, dann regnet es eben draußen und die Regentropfen platschen Ihnen ins Gesicht. Und Sie lernen Saugfußgang, wenn es draußen irgendwo so rutschig ist, dass man gar nicht weiß, wer über die Schrägen hier in den Raum reinkommt und wird behende bis ins hohe Alter sein, ohne dass sie sich einen Fitnesscoach leisten müssen dafür, der sie da berät. Das ist immer die Frage, wie stelle ich mich ein, wie ist meine Haltung zum Leben, die mir das Leben so oder so erscheinen lässt. Und wir arbeiten hier durch diesen nach außen hin sehr strengen Rahmen, bei genauer Betrachtung sehr hilfreichen Rahmen, an dieser inneren Haltung. Immer wieder nach innen zu gehen und wertfrei zu beobachten, was läuft in mir ab. Wertfrei zu spüren, meine Knieschmerzen gerade. Es ist eben gerade so. Vielleicht die Haltung ganz klein wenig zu korrigieren, vorsichtig, liebevoll. Nicht den Zicken des Körpers zu sehr entgegenzukommen, damit er weitermacht bis zum Ende der Meditation. so ein Hinzuspüren ist vielleicht ein kleines Schwingen in der Wirbelsäule, entlastet das meine Muskulatur etwas? Bringe ich damit die Wirbelsäule in eine Haltung, wo die Bauchmuskulatur schön offen für den Atem ist, weil ich nicht zu weit nach hinten hänge, wo die Rückenmuskulatur schön offen ist, weil ich nicht zu weit nach vorne hänge, sodass die Atmung frei, unkontrolliert fließen kann. Und wie gehe ich um mit den Gefühlen, die aufsteigen? Wie in Träumen in der Nacht, nur in einem Wachtraum, weil ich ja jetzt ganz wach bin, nutzt die Seele die Möglichkeit, all den Müll hochkommen zu lassen. Die entmüllt genauso wie der Körper jetzt in der Stille. Und genauso wenig, wie wir Träume interpretieren müssen durch unsere analytische Logik im Kopf. Das wollen viele Leute immer gern, dass man ihnen erzählt, aus psychotherapeutischer Erfahrung oder wie auch immer, was ihre Träume bedeuten. Aber die eigene Seele versteht die eigene Sprache am allerbesten. Und die Sprache der Seele sind ihre Träume. Sie muss sie nur projizieren an eine nach außen, damit sie sie anschauen kann. Das Anschauen reicht aus. Das Geschehenlassen des Reinigungsprozesses, der durch Anschauen entsteht. Die Seele schaut sich ihre eigenen Träume an und sie begreift, was damit gemeint ist. Mehr ist nicht nötig. Der Kopf mischt sich da manchmal unzulässig an. Und dann schauen wir unsere Gedankenwanderung zu. Sitzen wir am Berg und die Gedanken ziehen wie Wolken am Himmel vorüber. Der Berg kümmert sich nicht drum, der schaut ihnen zu. Er muss sie auch nicht lösen, die Gedanken. Auch die Fragen, die im Kopf auftauchen, er muss sie nicht lösen. Es wäre alles so schwerelos. Er könnte ihnen einfach nur zuschauen. Bisschen weniger. Und weniger. Und weniger. Und Stille einkehrt. Denn im ganzen Universum gibt es nichts, was Gott ähnlicher wäre als die Stille. Und wenn ich bei der letzten Sitzung da sogar da gesagt habe, nochmal auf Meister Eckhart hingewiesen hat und gesagt hat, Meister Eckhart sagt, ich will sitzen und schweigen und hören, was Gott in mir rede. Dann klingt es natürlich ähnlich wie der Kontrast von dem schönen Wetter und meiner augenblicklichen Befindlichkeit jetzt hier im Raum. Oder beim kleinen Qigong-Kreislauf, dem Licht am Hinterkopf, das Fließen von Licht über die Stirn, das Baden des Bewusstseins im Licht auf der Stirn und die desolate Situation, dass das Kreuz so weh tut, dass man fast im Augenblick nicht mehr sitzen kann. Diesen Widerspruch merkt man dann natürlich. Natürlich kommt erstmal nicht Gottes Stimme in uns, sondern alles das, was noch nicht so offen ist. Die Alltagsprobleme. Alles, was noch geregelt gehört im Leben, was noch in Ordnung gebracht werden muss, damit wir so loslassen können, dass diese ganz wesentlichen Stimmen kommen, die sich ja auch in so gemessen am letzten, höchsten, banal kreativen zeigen, dass man plötzlich Ideen bekommt, was man wieder gerne machen möchte, von innen heraus, nicht weil außen irgendeine Pflicht uns dazu auffordert, sondern wir plötzlich Appetit darauf haben, ein Buch zu schreiben oder irgendetwas. Produktiv zu sein. Meditation ist ja mittlerweile so gut untersucht, seit 40, 50 Jahren wissenschaftlich, mit teilweise fragwürdigen, klassisch wissenschaftlich staubtrockenen Methoden. Aber da weiß man, Meditation ist kreativitätsfördernd, ist angstlösend, ist suchtmindernd, löst alle Süchte auf, nicht nur so seelische Süchte wie Habsucht und Eifersucht, sondern auch körperliche, da oft schon erwähnt, im Hinblick auf das, was er über Hildegard von Bingen gesagt hat, sondern auch die Fallsucht, die Epilepsie, die Bleichsucht, die Anämie. Früher haben ja fast alle Tobsucht, fast alle Krankheiten diese Bezeichnung der Sucht gehabt, der verzweifelten Suche des Menschen, denn das steckt ja in diesem Begriff drin, nach der Erlösung. Heißt, ich habe das Wahre noch nicht gefunden. Deshalb habe ich Sehnsucht. Und hier setzen wir uns hin in der Hoffnung, dass, formuliere ich es jetzt einfach mal so, dass der Herrgott uns die Gnade schenkt, dass wenn wir uns so einbringen und so brav unseren Job hier tun, jeden Tag, in der Karwoche besonders hart spürbar, unser Kreuz tragen hier, dass er irgendwann uns zwischendrin mal so Erlebnisse schenkt, die uns einen Vorgeschmack geben auf das, was uns erwartet, wenn wir wirklich durchkommen. Denn wem nur ein einmaliges Sitz sich vollendet, dem verschwindet unermesslich aufgehäuftes Böses. Wo sollte sich denn ein Ort der Verbannung finden für das Böse, wenn reines Land so nah ist? Wir sitzen hier im Heiligenheim des Asklepios. Ganz nahe bei unserer eigenen Mitte, beim Allerheiligsten. Ganz tief drin in unserer eigenen Mitte ist der Kontaktpunkt mit Gott. Ganz nah beim Allerheiligsten. Und die Priester und Priesterinnen dieses Asklepiatenkults haben den Menschen gesagt, ihr müsst nichts tun. Bringt all eure Sorgen mit. Bringt all eure Nöte. Eure körperlichen Erkrankungen und eure seelischen Erkrankungen. Ihr müsst nichts tun. Legt euch hier hin, im Heiligenheim. Seid einfach nur. Und es wird euch die Erlösung werden. Menschen, die das begriffen haben und es so schön formuliert, Ramana Maharshi, schöner kann man es nicht sagen, der große indische Heilige, der gesagt hat, deine wesentlichste Aufgabe als Mensch ist zu sein, nicht dieses oder jenes zu sein. Ein Leben lang streben wir danach, dieses sein zu wollen und jenes nicht und strengen uns an, wie die Katze hinter dem Schwanz her ist. Je schneller sie läuft, desto schneller ist der Schwanz. Und wenn sie nicht mehr kann, liegt er vor ihr und sie hätte nie laufen müssen. Denn die Menschen gleichen denen, die mitten im Wasser stehen und doch nach Wasser schreien. Alles ist schon da. Jeder Mensch hat Buddha-Bewusstsein in sich, hat Christus-Bewusstsein in sich, ist nach Gottes Ebenbild geschaffen, um es letztlich zu sagen. In uns drin ist tiefe Weisheit. Und jetzt hocken wir hier und tragen Schale über Schale an, Zwiebelschale über Zwiebelschale, bis es immer lichter und immer lichter und lichter wird. Und wir nicht im sechsfachen Reich durch unsere eigene Stumpfheit und Blödheit immer wieder im selben Kreise ziehen. Und was ganz Schönes noch zum Abschluss. Damit ihr alle hier seht, wie viel ihr vor euch tut in dieser intensiven Woche. Der Csikszentmihalyi, den schon mal Rüdiger Dahlke erwähnt hat, dieser Professor an der Uni von Chicago, Glücksforscher, der hat mit seinen Studenten eine der modernen, gehetzten Zeit angepasste Mini-Meditation entworfen. Der hat ihnen eine Uhr gegeben, einen Pieper, der alle anderthalb Stunden Piep macht. Und hat gesagt, wo immer ihr seid, das ist eure Aufgabe während der nächsten drei Wochen. Wenn es irgendwie geht, kommt jetzt, wenn es Piep macht, nur 90 Sekunden zu euch. Körperzentrierte Wahrnehmung. Wie wenn wir hier sitzen. Körperzentrierte Wahrnehmung. Spürt den Kontakt des Körpers zur Unterlage, gebt euch ganz ab. Nehmt noch einen tiefen Atemzug und nehmt euch wahr für anderthalb Minuten, für 90 Sekunden. Dann geht der ganz normale Alltag wieder los. Und nach weiteren 90 Minuten, macht ihr das nochmal. Und bereits nach 3 Wochen waren die Probanden der Gruppe im Vergleich zu Kontrollgruppen, die nichts gemacht haben in der Woche, in einem psychologischen Glücksprofil, was man heute ganz gut erstellen kann, wie ist die Befindlichkeit, wie wohl fühlst du dich im Leben? Wie anders nimmst du die Welt wahr, wenn du meditierst? Deutlich unterschiedlich zu den anderen Gruppen. Mit nur 90 Sekunden. Das sind am Tag, wenn wir es hochrechnen, nicht einmal 10 Minuten, wenn die Leute das wirklich machen. Alle anderthalb Stunden, für anderthalb Minuten zu sich kommen. Das kann man immer. Marken, Stau, der Autobahn. Stattdessen sich ärgert, nimmt man die Hände weg vom Lenkrad, lässt sie im Qigong-Stand schön entspannt in den Handgelenken schweben, im Sitzen, glotzt auf die Kühlerhaube, nimmt körperzentrierte Wahrnehmung, Atmung wahr und nach anderthalb Minuten, vielleicht dauert es länger, hoffentlich dauert der Stau länger. Dann habe ich mein Meditationsprogramm schon abgehakt für den Tag. Dass ich mich ärgere über den Stau. Ich mache was draus. Kommen 10 Minuten zusammen, wenn wir es in diesen 1,5 Minuten Portionen anschauen. Wir sitzen hier 8-mal am Tag, 25 Minuten. Wie sie das durchreißt, werden sie nach dem Kurs spüren. Leider nicht immer während des Kurses. Aber das ist einer der Gründe, warum wir den hier immer so voll haben, trotz der harten Anstrengung, den Kurs. Weil wir merken, danach sind wir frühlingshaft. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Haben wir da von innen heraus, auch wenn man mit einer gewissen Depression hergekommen ist, und wir haben alle viel Sorgen und Nöte mitgebracht. Das gehört zum Leben dazu. Es geht auch nicht weg, wenn wir meditieren. Was weggeht, ist, dass wir uns in die Lage versetzen, anders damit umzugehen. Der 16. Karmapa, der ist an Krebs zerfallen in seinem Körper. Also auch wenn wir ganz gesund leben und viel meditieren, sind wir nicht gefeit für solche Dinge, obwohl wir sehr viel dazu beitragen, dass es nicht durch unser Verhalten dazu kommen muss. Das kann man sich immer erwischen. Aber die Leute, die ihn begleitet haben, auch im Krankenhaus, die waren völlig erstaunt, wie der umgegangen ist mit der Situation. So ein bisschen nach dem Motto, meine Jeans ist brüchig geworden. Die ist ein bisschen fadenscheinig geworden und jetzt geht's dahin, ich bereite mich auf den Tod vor, wie der Indianer das sagt. Ich lege mich jetzt da oben in mein Nest im Baum. Der Tod. Ich schlafe jetzt ein. Keiner von uns hat Angst vor dem Einschlafen. Obwohl, wie der Volksmund sehr weise sagt, der Schlaf der kleine Bruder des Todes ist. Wir verlieren völlig die Kontrolle, wenn wir einschlafen über unser Leben. Wir wissen nicht, ob wir wieder aufwachen. Drüben im Schlaf ist es ganz anders als im Wachbewusstsein. Das könnte uns viel Angst machen. Aber wenn man das Bewusstsein so immer wieder trainiert, immer wieder zu sich kommt, immer wieder sammelt, wird auch der Tod und der Umgang mit dem Tod so selbstverständlich, dass er natürlich wird. Und wenn er dann so bald irgendwann uns ereilen wird, denn er wird uns alle ereilen, weit ab von diesem kitschigen Jesu-Romanen, wo da so von den Unsterblichen gesprochen wird, dann werden wir ihn anders nehmen können, wenn wir an uns arbeiten und nicht unsere ganze Energie dafür verwenden, an anderen zu arbeiten. Und eine ganz schöne Möglichkeit, an uns zu arbeiten, ist natürlich jetzt wieder in die fließenden Bewegungen mit der Claudia zu gehen und den Körper ein bisschen weich zu machen, gerade dass wir uns wieder leichter tun, wenn wir das nächste Mal antreten, hier umzusitzen. Und der Raum müsste dafür natürlich auch wieder leer sein.